Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3336.
Die Zerschlagung der Arbeiterbewegung.
Als der junge Mann an diesem Sonntag in die Ostseehafenstadt Travemünde ging, war alles anders als bei seinen früheren Besuchen. Dafür gab es zwei Gründe. Zum Ersten, am Tag zuvor hatte der braune Mob überall in Deutschland gewütet gegen die jüdische Minderheit. Und die allermeisten Deutschen hatten nichts dagegen getan oder sogar mitgemacht. Auch im benachbarten Lübeck, wo der junge Mann bisher gelebt hatte, wo er etwas mehr als 19 Jahre zuvor geboren worden war. Was sich am 1. April 1933 in den Straßen seiner Heimatstadt abgespielt hatte, steckte ihm noch immer in den Knochen. Herbert Frahm, so hieß der junge Mann, konnte nicht begreifen, wie die Menschen auf den Rassewahn der Nazis hereinfallen, wie sie daran glauben konnten. Für ihn war das alles Hitlerschwindel, wie er später sagte. Aber der junge Herbert war eben auch ein besonders kritischer und hochintelligenter Kopf. 1913 im Lübecker Arbeiterviertel St. Lorenz als uneheliches Kind einer Verkäuferin geboren, hatte er von Haus aus wenig zu erwarten. Gegen alle Widerstände, die Herkunft und soziale Lage mit sich brachten, schaffte es der Junge aufs Gymnasium. Dort legte er am 18. Februar 1932 das Abitur ab. Mit guten Noten. Nur in Latein und Turnen stand er ausreichend. Aber hey, das passiert dem Besten von uns. Frahms Glanzfächer waren Deutsch und vor allem Geschichte, was ihn in einem ganz besonders hellen Licht erscheinen lässt. Dieses Urteil hat natürlich rein gar nichts mit meinem eigenen Hintergrund zu tun. Dass Herbert Frahm die schlechten Noten in Latein oder Sport gestört haben, glaube ich nicht. Denn er steckte den größten Teil seiner jugendlichen Energie nicht in Schularbeiten, sondern in seine politische Arbeit. Damit kommen wir zum zweiten Grund, warum für ihn an diesem Sonntag im April 1933 alles anders war und warum er überhaupt nach Travemünde gekommen war. Denn Herbert Frahm war ein äußerst aktives Mitglied der Arbeiterbewegung und deshalb stand er jetzt kurz davor, das Land zu verlassen. Seine politische Prägung hatte Frahm in seiner Kindheit mitbekommen. Sein Großvater, zu dem er ein enges Verhältnis hatte, weil er den eigenen Vater nicht kannte, war Sozialdemokrat alter Schule und konnte sich sogar noch an die Zeit der Sozialistengesetze unter Bismarck erinnern. Damals war die SPD verboten und ihre Anhänger verfolgt worden. Ludwig Frahm, der Großvater, den Herbert vertrauensvoll Papa rief, wurde ihm auch ein politischer Ziehvater. Mit 16 trat Herbert Frahm in die Sozialistische Arbeiterjugend ein. Das war die Nachwuchsorganisation der SPD. Ein Jahr später wurde Frahm auch SPD-Mitglied. Hier fand er seinen zweiten politischen Ziehvater in dem Lübecker Reichstagsabgeordneten Julius Leber. Leber erkannte früh das außergewöhnliche Talent des jungen Gymnasiasten und verschaffte ihm bald die ersten Aufträge als Journalist für sozialdemokratische Zeitungen. Auch bei Diskussionsrunden oder Vorträgen machte sich Herbert bald einen Namen. Er galt als scharfzüngiger und selbstbewusster Redner, dem man sein jugendliches Alter nicht anmerkte. Allerdings ist das wohl nur zum Teil richtig, denn mit Blick auf seine politischen Ansichten gebärdete sich Herbert Frahm Talent hin oder her als typischer junger Wilder. Er kritisierte vehement den Umgang der SPD mit den Nazis als zu lasch und prangerte die scheinbare Tatenlosigkeit der parlamentarischen Demokratie an, wenn es um die Bewältigung der Weltwirtschaftskrise ging. Am 1. Mai 1931 demonstrierte Herbert Frahm unter einem Transparent mit der Aufschrift »Republik, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel«. Opa Frahm, Papa, war zutiefst verärgert. »Wie könnt ihr nur so undankbar sein?« rief er, der doch noch genau wusste, was es hieß, als Arbeiter im Kaiserreich zu leben. Doch war sein Enkel nicht allein. Viele, vor allem jüngere Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, waren damals unzufrieden. Einige, die weiter links standen als die Mehrheit der Mitglieder und der Parteivorstand, zogen daraus die Konsequenzen. Sie verließen die SPD und gründeten die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Diese SAP war nur eine unter mehreren linken Splitterparteien. Aber sie wurde mit rund 20.000 Mitgliedern rasch zur größten Repräsentantin dieses marxistischen Spektrums zwischen SPD und kommunistischer Partei. Herbert Frahm fühlte sich vom revolutionären und vor allem klassenkämpferischen Programm der SAP angezogen und trat ihr bei. Julius Leber versuchte zwar noch seinen politischen Zögling abzuhalten, doch vergeblich. Lebers Herangehensweise war aber auch vielleicht nicht die zielführendste gewesen. Er bestellte den jungen Frahm in sein Büro und hielt ihm eine Standpauke wie aus dem Bilderbuch. Statt mit politischen Argumenten kam er seinem Gegenüber mit Schimpftiraden. Die SAP bilde einen halben Krüppelverein. Ihre Anführer sind Impotente, die aus der Erkenntnis ihrer physischen oder sonstigen Unzulänglichkeit in den Radikalismus flüchten. Direkt an Herbert gerichtet, setzte Leber fort: Sie wissen doch ein gutes Buch, einen guten Tropfen und, wie ich höre, die Gunst eines schönen Mädchens zu schätzen. Sie sind auch sonst ganz normal. Sie gehören doch nicht zu diesen Sektierern. Was sich der sonst so kluge Parteistratege und Redner bei diesen Anwürfen aus der untersten Schublade gedacht hat, ist unklar. Auf Herbert Frahm hatten sie das Gegenteil vom gewünschten Effekt zur Folge. Er kehrte der SPD fürs Erste den Rücken. Die politische Zersplitterung der Arbeiterbewegung, das hatten wir im Podcast ja schon mehrfach diskutiert, war ein wesentlicher Faktor, warum die Nazis und ihre autokratischen Koalitionspartner die Macht so schnell und gründlich erobern konnten. Ein weiterer Faktor war ihre Taktik. Gegen den kommunistischen Flügel wurde von Tag 1 mit aller Härte vorgegangen. Dabei setzten die Nazis auf ihre Erfahrungen aus den Straßenkämpfen der vergangenen Jahre. Und sie brachten nach und nach die volle Macht des Staates in Stellung. Spätestens in den Wochen nach dem Reichstagsbrand wurde die Organisation der Kommunistischen Partei und der von ihr kontrollierten Vereine und Verbände systematisch zerschlagen. Den Massenverhaftungen fielen bis März 1933 rund die Hälfte der kommunistischen Parteiführung zum Opfer, darunter der Vorsitzende Ernst Thälmann. Auch mehr als jeder zweite Bezirksleiter der KPD saß in Haft, ebenso ein Großteil der Reichstags- und Landtagsfraktionen. Insgesamt befanden sich Zehntausende Kommunisten in regulären Gefängnissen oder in den ersten Konzentrationslagern. Das Vermögen der Partei, das die Nazis überall an sich rafften, wurde im Mai offiziell eingezogen, die kommunistischen Vereine und Verbände zwangsaufgelöst. Die Ironie dieses Vorgangs dürfte den wenigsten Kommunisten, zumal ihren Führern, entgangen sein. Denn die KPD hatte schon in der Republik mit einem Verbot jahrelang gerechnet und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Über viele Jahre hatten die Parteikader die illegale Fortführung der KPD als Massenorganisation einüben müssen. Im Ernstfall sollten sie in Drei-Mann-Zellen operieren und sich konspirativer Methoden bedienen. Dazu legte man Ausweichquartiere an, trainierte die Verwendung von Verschlüsselungstechniken, unsichtbarer Tinte und toter Briefkästen. Verstecke waren eingerichtet für Druckpapier, Vervielfältigungsapparate und Mitgliederlisten. Doch dann begann der Terror so schnell und mit solcher Härte, dass die Maßnahmen nicht mehr rechtzeitig griffen. Zumal die Kommunisten, wie fast alle Teile der Arbeiterbewegung, die Nazis konsequent unterschätzt hatten. Kaum jemand hatte nach dem 30. Januar geglaubt, Hitler und seine braune Bewegung würden mehr als ein kurzes Zwischenspiel sein. Hinzu kamen zwei Besonderheiten der kommunistischen Arbeitsweise. Die Parteiorganisation war extrem stark zentralisiert. Die Kader vor Ort hatten kaum Entscheidungsspielräume. Alles lief zuerst über die Parteiführung. Das war die Folge von Richtungskämpfen der letzten Jahre, bei denen sich der Moskau treu ergebende Flügel durchgesetzt hatte. Anschließend war die Partei nach dem Muster der Mutterpartei in der Sowjetunion umorganisiert worden. Hier in der UdSSR herrschte seit Ende der 20er Jahre Josef Stalin mit fast uneingeschränkter Macht. Von ihm, dem Roten Zaren, werden wir noch einiges hören. Die Stalinisierung der KPD hatte nicht nur zur Folge, dass ein Teil der rechten Opposition, wie sie im Parteijargon hieß, die Partei verließ und die eben erwähnten Zwischengruppen der Arbeiterbewegung rund um die SAP verstärkte. Die Ausrichtung auf Moskau führte auch dazu, dass die KPD neben den Nazis nun vor allem gegen die SPD arbeitete. Die demokratische Konkurrenz wurde jahrelang als Sozialfaschisten diffamiert und auch auf der Straße bekämpft. Das band enorme Energien in der kommunistischen Parteiarbeit und erschöpfte viele Ressourcen. Energie und Ressourcen, die nach Hitlers Ernennung zum Kanzler für den Kampf gegen die neuen Machthaber fehlten. Als die Weisung aus Moskau kam, nun mit dem anderen Flügel der Arbeiterbewegung vertrauensvoll gemeinsame Sache zu machen, war es zu spät. Das Verhältnis zur SPD war nachhaltig vergiftet. Die Parteiführung der Sozialdemokraten ging deshalb nicht auf den Aufruf zum Generalstreik ein, den die Kommunisten verbreiteten. Zu groß war das Misstrauen. Hinzu kam aber auch hier, welch Ironie, eine ähnliche Einschätzung der Natur des Regierungswechsels am 30. Januar 1933. Auch die führenden Sozialdemokraten betrachteten Hitler lediglich als Zwischenspiel. Noch am 18. März zeigte sich der einflussreiche Vordenker der Sozialdemokratie Karl Kautsky optimistisch. Er urteilte, Achtung, kein Zitat, sondern sinngemäß, das Hitler-Regime werde in absehbarer Zeit wie ein Kartenhaus zusammenfallen, sobald sich nämlich die Heilsversprechen der nationalen Erhebung als das herausstellten, was sie waren, heiße Luft. Das Verhängnisvolle an diesem Urteil, Kautsky argumentierte auf Grundlage der marxistischen Theorie und die verstand den Faschismus weniger als rein politische Bewegung, denn als Ausdrucksform des kapitalistischen Systems. Wie der Kapitalismus werde auch der Faschismus an den eigenen sozioökonomischen Widersprüchen zugrunde gehen. Was die marxistischen Theoretiker des Jahres 1933 dabei übersahen, schon Karl Marx hatte sehr deutlich gemacht, dass jede noch so zielgerichtete historische Entwicklung in den Händen der Menschen lag, die sie durchlebten. Die unterdrückten Massen konnten sich, nach Marx, nur selbst befreien. Das gilt für das kapitalistische Gesellschaftssystem im Allgemeinen genauso wie für die faschistische Diktatur im Besonderen. Diese Einsicht ging in den stürmischen Tagen und Wochen des Jahres 1933 leider unter. Die Nazis, die bekräftigten diese Fehleinschätzung bewusst oder unbewusst durch ihre Taktik gegenüber der Sozialdemokratie. Denn während Terror und juristische Verfolgung die Kommunisten mit aller Macht direkt trafen, richteten sich die Nazis im Fall der mit Abstand größten Partei der Arbeiterbewegung vor allem auf deren Umfeld. Ja, es gab Verhaftungen, Überfälle, Zeitungsverbote und so weiter. Aber bis zu den Reichstagswahlen übten sich die braunen Terroristen noch in Zurückhaltung. Betroffen waren vor allem die zahlreichen Arbeitervereine und das Reichsbanner, das im Mai und April erst entwaffnet und dann schrittweise zwangsaufgelöst wurde. Ein Teil des SPD-Vorstandes plädierte auch dann noch für einen strikten Legalitätskurs, als die meisten sozialdemokratischen Zeitungen verboten waren, immer mehr Funktionäre Opfer der Staatsgewalt und des Terrors geworden waren und das Parteivermögen bereits beschlagnahmt worden war. Zum offenen Konflikt kam es dann aus Anlass von Hitlers scheinheiliger Friedensrede im Reichstag am 17. Mai 1933. Die Reichstagsfraktion der SPD, mittlerweile schon auf ein Drittel geschrumpft, stimmte der Friedensresolution des Parlaments zu. Ja, mehr noch, die Sozialdemokraten erhoben sich mit den anderen Abgeordneten und applaudierten Hitlers Rede. Zugegeben, die Fraktion befand sich unter enormem Druck. Im Vorfeld der Sitzung hatte Reichsinnenminister Wilhelm Frick brutale Drohungen gegen die bereits inhaftierten Funktionäre der Partei ausgestoßen. Aber der SPD-Fraktionsvorsitzende Paul Löbe wollte mit der Aktion zugleich die Staatstreue der Sozialdemokratie beweisen. Die Sozialdemokraten sollten nicht schon wieder, wie im Kaiserreich, als vaterlandslose Gesellen hingestellt werden. Auf diese Weise sollte ein Verbot der Partei verhindert werden. Die innerparteilichen Gegner dieses Legalitätskurses schäumten vor Wut. Allerdings konnten sie wenig ausrichten, denn die Mehrheit dieser Kritiker hatte sich bereits ins Saarland abgesetzt, das unter französischer Verwaltung stand. Von dort ging es weiter in die Hauptstadt der Tschechoslowakei. Hier in Prag bauten Sozialdemokraten um Friedrich Stampf und Erich Ollenhauer, zu dem auch später Otto Welz stieß, eine Parteiführung im Exil auf, die sogenannte SOPAD. Tragischerweise war es genau dieser Schritt, der den neuen Machthabern in Deutschland in die Hände spielte. Die Proklamierung der SOPAD am 29. Mai und der Aufruf zum Sturz des Hitlerregimes in der ersten Ausgabe der Exilzeitung Neuer Vorwärts am 18. Juni waren der perfekte Aufhänger, um die SPD endgültig auszuschalten. Am 22. Juni erklärte Reichsinnenminister Frick die Partei zur volks- und staatsfeindlichen Organisation. Alle Parlamentsfraktionen der SPD, auch die im Reichstag, wurden aufgelöst, die Mandate kassiert. Als gesetzliche Grundlage für diesen scheinlegalen Akt diente, ihr ahnt es schon, die Reichstagsbrandverordnung. Hatte Paul Löbe also mit seinem Legalitätskurs am Ende doch recht? In meinen Augen nein, denn der Parlamentarismus war längst beerdigt. Mit der Reichstagsfraktion konnte man keinerlei Politik mehr machen. Das Ermächtigungsgesetz hatte der Reichsregierung das Recht gegeben, Gesetze zu erlassen. Und es war auch nicht mehr möglich, das Ermächtigungsgesetz ohne die Nazis wieder rückgängig zu machen. Denn um es rückgängig zu machen, brauchte man eine Zweidrittelmehrheit. Und die Nazis hatten weit über 40% der Sitze. Hinzu kommt Folgendes. Die Aktionen der SOPAD in Prag waren ein willkommener und zeitnaher Anlass. Aber die Nazis und ihre Koalitionspartner hätten auch jede andere Sache als Anlass nehmen können. Im Zweifelsfall, das hat ja die Vergangenheit hier im Podcast gezeigt, waren sich die Nazis auch nicht zu schade, einfach irgendwelche Behauptungen aufzustellen und Dinge zu erfinden. Und was man drittens nicht vergessen darf, zum Zeitpunkt des Verbotes sind ja schon wesentliche Teile der Sozialdemokratischen Partei und der ihnen angeschlossenen Verbände und Vereine zerschlagen worden. Das Parteivermögen beispielsweise ist schon im Mai eingezogen worden. Aber im Anschluss an das Verbot nahm der Terror gegen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten überall in Deutschland eine neue Dimension an. Mehr als 3000 Funktionäre der SPD wurden verhaftet oder verschleppt. Darunter befand sich auch der nun ehemalige Fraktionsvorsitzende Paul Löbe. Er wurde von dem Kommandanten des Breslauer KZs Dürgoy aus dem Gefängnis in Berlin entführt und unter den Tiraden von SA-Leuten durch die Straßen Breslaus zum Lager getrieben. Der Lagerkommandant Edmund Heines hegte einen persönlichen Groll gegen Löbe, weil der als Reichstagspräsident ihm nach seiner Tätigkeit für 3 Monate von den Sitzungen des Parlaments ausgeschlossen hatte. Mitte August erreichten Löbes Ehefrau und enge Freunde, dass er zurück ins Gefängnis nach Berlin verlegt wurde, von wo er im Dezember 1933 entlassen wurde. Andere hatten weniger Glück. Ein Detmolder Sozialdemokrat, der schon in der Münchner Räterepublik aktiv gewesen war, wurde im August aus der Schutzhaft entführt und in einem Wald, abseits der Straße, von SA-Männern hinterrücks erschossen. Die Nazi-Presse meldete, wie in solchen Fällen üblich, der SPDler sei auf der Flucht erschossen worden. In einem anderen Fall wurde der ehemalige Ministerpräsident von Mecklenburg-Schwerin, Johannes Stelling, in eine SA-Kaserne verschleppt und dann zu Tode gefoltert. Die Mörder nähten die Leiche anschließend in einen Sack ein und warfen sie in einen Fluss. Dort fand man wenig später 12 weitere Leichen von Sozialdemokraten und Reichsbannerleuten, die man in derselben Nacht ermordet hatte. Das alles wurde von den Ereignissen in Berlin-Köpenick vom 21. bis 26. Juni in den Schatten gestellt. Die SA-Standarte 15 des Sturmbannführers Herbert Gerke führte hier einen Angriff auf die mehrheitlich von Arbeitern bewohnte Siedlung Elsengrund. Als sie plötzlich beschossen wurden, trieben sie über 500 Sozialdemokraten aus dem Viertel zusammen, wobei sie von anderen Standarten unter anderem dem uns ja schon bekannten Majkowski-Sturm aus Charlottenburg unterstützt wurden. Die große Mehrheit der Gefangenen wurde misshandelt und schrecklich gefoltert. 91 Menschen wurden ermordet. Spätestens mit dem Verbot der Partei blieb der Sozialdemokratie keine andere Möglichkeit, als ausgerechnet ihrer verhassten Konkurrenz in die Illegalität zu folgen. Beide Organisationen, SPD und KPD, gingen dabei ähnlich vor, wenn es im Einzelnen auch folgenreiche Unterschiede gab. Die KPD hatte, wie erwähnt, umfangreiche Vorbereitungen für die Illegalität getroffen. An der Basis sollten die Parteimitglieder fortan in Drei-Mann-Zellen operieren. Aber ihrem stalinistischen Selbstverständnis nach wollte die Parteiführung die Zügel nicht aus der Hand geben. Deswegen installierte sie auch innerhalb von Deutschland einen organisatorischen Überbau für diese Zellen, der straff hierarchisch organisiert war. Das machte die illegale Arbeit sehr anfällig für Unterwanderung, und wenn einmal eine Zelle ausgehoben war, konnte die Staatsmacht relativ einfach die Organisationsleiter nach oben aufrollen. Entsprechend hoch war der Aderlass an Mensch und Material, den die Kommunisten in den ersten Monaten und Jahren ihres Widerstandes erlitten. Die Widerstandsmittel und Formen taten ihr Übriges zur Dezimierung der KPD. Der politische Kampf zielte zwar auf Aufklärung, nicht auf bewaffnete Aktionen. Tausende Flugblätter und Broschüren sowie Zeitungen wurden an wechselnden Standorten gedruckt oder aus dem Ausland nach Deutschland geschmuggelt, nach außen getarnt durch unverfängliche Titel und Einbände, zum Beispiel als Reklamhefte oder sogar als nationalsozialistische Propaganda. Die Tarnschriften und Flugblätter enthielten praktische Anleitungen zum Widerstand, informierten über das Verhalten bei Gericht oder im Verhör und sie klärten auf über die terroristischen Praktiken des Regimes. So kam beispielsweise das heute noch informative Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror nach Deutschland. Nachdem einigen wenigen Insassen die Flucht aus den Konzentrationslagern gelungen war, erschienen Erlebnisberichte wie Hans Beimlers Mörderlager Dachau. Insbesondere die Produktion der Aufklärungsmittel im Inland war aber hochgefährlich und die kommunistische Parteiführung legte großen Wert auf eine offensive, öffentlichkeitswirksame Verteilung. Flugblätter wurden Häuser, ja sogar straßenweise unter die Leute gebracht, nicht selten vom Fahrrad oder von Dächern aus abgeworfen. Manchmal kam es zu propagandistischen Aktionen, etwa das Singen von Arbeiterliedern in Hinterhöfen oder das Hissen roter Fahnen auf Schornstein und Wassertürmen. All das war über die Maßen riskant und forderte seinen Preis. Einen spürbaren Effekt auf den Widerstandswillen der Bevölkerung hatte das nicht. Das lag zum einen daran, dass die eigene Anhängerschaft, wenn sie nicht selbst bereits im Widerstand aktiv war, von den Ereignissen des Jahres 1933 völlig überrollt worden war. Und die übrigen Bevölkerungskreise misstrauten den Kommunisten oder standen ihnen feindlich gegenüber. Der weit verbreitete Antikommunismus spielte den Nazis auch jetzt noch in die Hände. Wie auch immer man damals oder heute dazu steht, ob er berechtigt war oder nicht. Die SPD verfolgte interessanterweise das gleiche Ziel wie die Kommunisten. Auch der SOPAD in Prag ging es nicht um bewaffneten Widerstand. Sie wollten ebenso Aufklärung. Und auch sie setzte dazu auf die illegale Verteilung von Flugschriften, Zeitungen wie den Neuen Vorwärts und Tarnschriften wie den Tatsachenbericht des ehemaligen Reichstagsabgeordneten Gerhard Segers. Oranienburg, erster authentischer Bericht eines aus dem Konzentrationslager Geflüchteten. Aber, und das war der entscheidende Unterschied zur kommunistischen Konkurrenz, die Sozialdemokraten vor Ort gingen dabei viel vorsichtiger vor. Verteilt wurde das Aufklärungsmaterial in erster Linie an ehemalige Genossen und an vertrauenswürdige Bekannte. Eine zentrale Steuerung gab es nur ansatzweise, denn anders als die KPD hatte die Sozialdemokratie nicht vorgesorgt und verzichtete außerdem auf eine straffe Hierarchie, teils aus Unvermögen, teils aus Vorsicht, teils aus Überzeugung. Mittelfristig bedeutete diese Zurückhaltung einen gewissen Vorteil, was den Organisationsgrad anging, zumal die SPD den weitaus größten Anteil an der Arbeiterbewegung gestellt hatte. Das sozialdemokratische Milieu blieb über die nächsten Jahre erstaunlich kohärent, wie wir noch sehen werden. Das war ja auch erklärtes Ziel des Widerstandes, wie ein Aktivist im Rückblick betonte. Es sollte keine Massenbewegung daraus werden, sondern Rückgratstärke für die Leute, die in der Sache fest sind. Die zahlreichen sozialdemokratischen Vereine, die das eigentliche Rückgrat des Milieus bildeten, versuchten zunächst so weiterzumachen wie bisher, nur eben inoffiziell. Als das sehr schnell nicht mehr möglich war, zog man sich ins Privatleben zurück, hielt aber oft den Kontakt zu nicht wenigen ehemaligen Genossen informell aufrecht. Zum Beispiel durch Stammtische in Gaststätten, die von ehemaligen SPD-Lern geführt wurden. Oder durch gemeinsame Ausflüge, Treffen und dergleichen. Bei solchen Gelegenheiten wechselte dann die erwähnte Aufklärungsliteratur den Besitzer. Die Zahl der aktiv illegal tätigen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten war demgegenüber viel geringer. Und es handelte sich dabei oft auch nicht um Parteifunktionäre, denn die waren ja in der Regel bekannt, wenn nicht sogar prominent. Deshalb saßen viele von ihnen in Haft oder im Ausland. Die Hauptarbeit wurde stattdessen von Aktivistinnen und Aktivisten aus der Jugendorganisation, aus dem Reichsbanner oder aus den zahlreichen Arbeitervereinen getragen. Anders als die SPD, die nach dem Verbot nur noch von der SOPAD in Prag geführt wurde, setzte die KPD in den ersten Jahren auf eine Doppelstruktur. Das Politbüro, das oberste Leitungsgremium der Partei, war rasch wieder auf volle Stärke ergänzt worden und teilte sich in eine Inlands- und eine Auslandsleitung auf. Die Inlandsleitung hatte es schwer und wurde mehrfach vollständig aufgerieben. 1933 gehörte übrigens ein gewisser Walter Ulbricht zum Teil des Politbüros, der in Deutschland blieb. Die Auslandsleitung ging zunächst nach Paris. Mit von der Partie war unter anderem ein Herr namens Wilhelm Pieck. Beide, Ulbricht und Pieck, würden Terror und Krieg überleben und jeweils eine große, wenn auch äußerst zweifelhafte Karriere machen. Die Auslandsführungen der beiden großen Arbeiterparteien bauten in kurzer Zeit in den Nachbarländern eigene Operationsbasen auf. Damit war das nationalsozialistische Deutschland umringt von sogenannten Grenzstützpunkten. Sie dienten einerseits als Transportlager für illegale Literatur, andererseits als Anlaufstelle für Genossinnen und Genossen aus Deutschland, die in Not waren. Wobei die KPD, welch Überraschung, extreme Strenge in diesen Dingen an den Tag legte. Im Politbüro hieß es, die Tatsache, dass es jemandem im Dritten Reich nicht gefällt, das sei kein Grund, seinen Posten zu verlassen. Ähnlich streng reguliert war das Leben der kommunistischen Emigranten. Auch im Ausland unterstanden sie eiserner Parteidisziplin. Und um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wurde klargemacht, die Zentrale der kommunistischen Weltrevolution in Moskau biete keinesfalls eine, Zitat, Art persönlicher Lebensversicherung. Das Bleiberecht in der sowjetischen Hauptstadt diene allein dem Zweck, dass sie, also gemeint sind hier die Schutzsuchenden, dass sie von Neuem an der Front des Klassenkampfes ihren Mann stehen können. Hierzu sind zwei Anmerkungen zu machen. Erstens, natürlich gab es auch jede Menge Frauen im Widerstand, egal ob bei KPD oder SPD. Und zweitens, die sowjetische Führung um Stalin übte sehr gerne sehr weitreichende Kontrolle aus über die kommunistischen Organisationen und Parteien im Ausland. Aber im Fall der KPD dachte man im Kreml keinen Moment daran, bei der deutschen Reichsregierung zu intervenieren wegen der Zehntausenden verhafteten, gefolterten und teils ermordeten Kommunisten. Ein solcher mutiger, wie menschenrettender Schritt hätte die außenpolitischen Beziehungen zu Deutschland riskiert. Gerade erst hatten Moskau und Berlin einen Kooperationsvertrag aus der Zeit der Republik wieder verlängert. Die internationale Öffentlichkeit rieb sich ungläubig die Augen. Die UdSSR, dieser Hort der Weltrevolution, und Nazi-Deutschland, das antikommunistischste aller antikommunistischen Regime auf dem Globus, die schlossen Verträge miteinander. Wie sich in der Zukunft in vielen, vielen Folgen zeigen wird, waren Hitler und Stalin eben eiskalt berechnende Machtmenschen. Die kleinen sozialistischen Parteien wie die SAP organisierten sich in ähnlicher Weise wie die großen Brüder KPD und SPD. Sie hatten zwar weniger Ressourcen zur Verfügung, hatten dafür aber schon viel früher den Entschluss fassen können, in die Illegalität zu gehen. Sie sahen das Unglück schneller kommen, denn ihr Blick auf die Nazis, ihre Ziele, Methoden und vor allem Chancen war realistischer. Gerade im Fall der SAP war das ja auch ursprünglich ein wichtiger Grund für die Abspaltung von der Sozialdemokratie gewesen. Die meisten Splittergruppen traten zunächst nicht mit Aufklärungsarbeit in Erscheinung. Ihr Ziel bestand darin, die eigene Organisation zu retten und die aktiven Mitglieder langfristig für die Arbeit im Widerstand zu schulen. Hitler und die Nazis, das stand für sie fest, waren gekommen, um zu bleiben. Wie wir noch hören werden, ging diese Rechnung auf. In späteren Jahren entfalteten gerade die unabhängigen sozialistischen Widerstandsgruppen eine große Aktivität. Da war die KPD in Deutschland beinahe ausgeblutet. Zu denjenigen Funktionären der SAP, die ins Ausland gehen sollten, gehörte auch unser 19-jähriger Herbert Frahm. Darum war er an jenem Sonntag, den 2. April, nach Travemünde gekommen. Er sollte mit einem Fischerboot illegal nach Dänemark reisen und von dort weiter nach Oslo fahren, wo er einen Außenposten der SAP aufbauen sollte. Ursprünglich war der Plan gewesen, im Haus des Fischers auf den Einbruch der Nacht zu warten. Aber der junge Widerstandskämpfer bekam plötzlich Durst und kehrte deshalb in einer nahegelegenen Kneipe ein. Das wurde ihm fast zum Verhängnis. Denn dort begrüßte ihn ein alter Bekannter aus der Arbeiterjugend, der nun bei den Nazis mitmachte. Frahm blieb äußerlich gelassen und unterdrückte jeden Gedanken an Flucht. Seelenruhig trank er sein Bier und plauderte mit dem braunen Ex-Genossen. Als er sich verabschiedete, hatte der Nazi keinen Verdacht geschöpft. Bei Einbruch der Nacht bestieg Herbert Frahm den Kutter TRA-10 und nach fast siebenstündiger Fahrt durch raue See ging er ohne Grenzkontrolle in Dänemark von Bord. Sein Gepäck bestand aus einigen Hemden und Unterwäsche, seinem gültigen Reisepass, dem ersten Band von Karl Marx »Das Kapital« und 100 Mark, die ihm sein Großvater Ludwig mitgegeben hatte. Am gleichen Tag fuhr Herbert Frahm weiter nach Kopenhagen, wo er bei einem linken Schriftsteller und Journalisten unterkam. Und am Nachmittag des 6. April bestieg er schließlich einen dänischen Dampfer auf dem Weg nach Oslo. Das Schiff war aus Stettin gekommen und hielt nun Kurs auf die norwegische Hauptstadt. An Bord befand sich übrigens ein alter Bekannter von uns, Ernst von Weizsäcker, der deutsche Botschafter in Norwegen. Weizsäcker und seine Familie, die er mitgenommen hatte, reisten natürlich erster Klasse. Herbert Frahm dagegen hatte für 35 Mark einen einfachen Deckplatz gebucht. Ob er andernfalls auf die Weizsäckers getroffen wäre, ist aber höchst zweifelhaft, denn er war die meiste Zeit der Überfahrt damit beschäftigt, mit einer jungen Norwegerin zu flirten. Und daher kam es zu keiner zukunftsschwangeren Begegnung zwischen dem 19-jährigen Jungsozialisten Herbert Frahm und den gerade mal 13-jährigen Botschaftersohn Richard von Weizsäcker. In Oslo angekommen, widmete sich der junge Exil-Lübecker seiner politischen Aufbauarbeit. Zu Anfang unterschrieb er selbst noch geheime Korrespondenz mit seinem bürgerlichen Namen Herbert Frahm. Aber mit der Zeit gewöhnte er sich an, den Decknamen zu verwenden, den er der Reichsleitung der SAP bereits vor seiner Abfahrt gemeldet hatte. Willy Brandt. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 33-36 von Deutschland 33-45. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Schickt mir doch bitte euer Feedback, sei es per E-Mail oder auf Instagram oder auf Twitter. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Podcast auf den Plattformen eurer Wahl bewertet, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Und unterstützt mich doch bitte mit Spenden und, was ich noch viel lieber sehen würde, auf Patreon. Dort findet ihr jetzt auch eine erste Bonusfolge über die Entwicklung der preußischen Polizei zwischen Demokratie und Diktatur. Außerdem veröffentliche ich dort zu jeder Folge einen Sneak Peek, in dem ich euch den Titel der Folge oder zumindest das Thema verrate und auch Ausschnitte aus meinem Arbeitsprozess präsentiere, manchmal auch weitergehende Gedanken. In unregelmäßigen Abständen veröffentliche ich außerdem kurze Bonus-Features, meist in Audioform, aber vielleicht auch mal als Video oder als Text, die dann die jeweiligen Inhalte der Folge erweitern. Dazu findet ihr auch bereits zur Folge 33-33 Braune Universitäten ein entsprechendes Bonusfeature. Mitglied werden könnt ihr schon ab 2 Euro pro Monat. Als Unterstützer mit Herz erhaltet ihr ein persönliches Dankeschön im Podcast, Zugriff auf alle Skripte aller Folgen, Zugriff auf die Sneak Peeks für die jeweils aktuelle Folge und Zugriff auf die Bonus-Features zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr all das und dazu noch exklusive, vollwertige Bonusfolgen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen genießen wollt, dann solltet ihr treuer Supporter werden. Das kostet euch 7 Euro im Monat. Und wer sich an der Produktion des Podcasts aktiv beteiligen will, für den ist das Level Produzent, Produzentin vorgesehen. Ich schalte einen Writers Room auf Discord und dort diskutieren wir dann aktuelle Themen. Wir brainstormen gemeinsam für zukünftige Folgen und außerdem haben wir insgesamt, glaube ich, sehr regelmäßig einfach eine schöne Zeit miteinander. Ihr dürft dann außerdem als Produzent, Produzentin eure eigenen Bonusfolgen in Auftrag geben und ihr werdet im Abspann jeder Podcast-Folge namentlich als Produzent oder Produzentin genannt. Darüber hinaus habt ihr natürlich alle Vorteile aller anderen Level und das alles für schlappe 15 Euro im Monat. Zum Schluss dieser Folge danke ich erst einmal dem sehr großzügigen Spender Thorsten K. und euch allen wünsche ich eine angenehme Woche. Wir hören uns Montag wieder oder vielleicht, wenn ich es diese Woche schaffe, im Bonus-Feature, wenn ihr auf Patreon seid. Bis dahin!